Simple Ideas with Endless Possibilities. Selten passt ein Unternehmensslogan so gut auf das Kernprodukt wie bei Lego. Lego-Bausteine kennt wahrscheinlich jeder, sowohl aus der eigenen Jugend oder auch von den eigenen Kindern. Heute unser Thema bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Heute zum Thema Lego. Lego uns allen als Spielzeug bekannt. Wir haben selber damit gespielt oder unsere Kinder spielen heute damit. Ein sehr spannendes Unternehmen. Wenn wir mal erstmal so ein paar KPIs anschauen. Lego produziert heute 3 Millionen Steine am Tag. Das sind 1,1 Milliarden Lego-Steine im Jahr. Eine unglaubliche Summe erst einmal. Interessant dabei, alleine ein Millennium-Falke, das größte Produkt von Lego, hat 7500 Steine. Und wenn wir heute einen Millennium Falcon aus dem Jahr 2007 käuflich erwerben wollen, müssen wir dafür 4500 Euro auf den Tisch legen. Das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass Lego heute einen sehr, sehr hohen Markenwert hat. 7,5 Milliarden Euro ist der aktuelle Markenwert von Lego. Damit unter den Spielwarenherstellern mit weitem, weitem Abstand die wertvollste Marke. Wenn man mal einen kleinen Vergleich nimmt, Fisher-Price, uns allen bekannt, ist auf Platz 3 mit einem Markenwert von 812 Millionen Euro. Also Lego etwa 9-mal so viel wert von der Marke her wie Fisher-Price. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen, dann gibt es da durchaus einige Themen, die bei Lego aktuell nicht ganz so gut laufen. Das Unternehmen hat in den letzten oder im letzten Jahrzehnt eine Wahnsinnswachstumsstory zunächst mal hingelegt. 2006 hatte das Unternehmen noch einen Umsatz von 1 Milliarde Euro. Heute, 2017, sind wir bei 4,7 Milliarden Euro, also fast eine Verfünffachung des Umsatzes. Wobei man sagen muss, 2016 war der Umsatz tatsächlich schon mal bei 5,1 Milliarden Euro. Das heißt, da hatten wir wirklich das 5,1-fache dieses 2006er Wertes erreicht. Aber jetzt eben in 2017 ein Einbruch des Umsatzes um 8%. Also trotz der wirklich phänomenalen Wachstumsraten im letzten Jahrzehnt scheint jetzt aktuell ein Problem bei Lego im Grunde aufzutauchen, was die Umsatzzahlen angeht. Das Ergebnis ging mit dieser Umsatzentwicklung einher. Das heißt, wir haben jetzt 2006 hatten wir noch 170 Millionen Euro Gewinn bei Lego. Das waren 17% Umsatzrendite. Jetzt 2017 immerhin 1 Milliarde Gewinn. Das heißt, dort hatten wir eine Umsatzrendite von 21,3%. Allerdings muss man auch sagen, die Umsatzrendite ist in den letzten Jahren gesunken. 2015 zum Beispiel war die Umsatzrendite noch bei 26%. Phänomenale Werte sicherlich, auch 2017 noch, aber eben ein deutlicher Rückgang in den letzten Jahren. Insofern muss man sagen, hat Lego hier dann eben entsprechend auch reagieren müssen im letzten Jahr auf diese doch drastisch gesunkenen Umsatzrenditen. Das führte dazu, dass der alte CEO, der bis 2017 im Amt war und unter anderem dafür gesorgt hatte, dass sehr stark investiert wurde und neue Mitarbeiter aufgebaut wurden, weil er von weiter steigenden Wachstumsraten ausgegangen war, dass dieser CEO gefeuert wurde. Und es gab einen Wechsel an der Spitze von Lego in 2017. Seit September 2017 ist also jetzt Nils Christiansen neuer CEO von Lego, der für Wandel und Transformation steht und früher unter anderem Danfoss gemanagt hat und flott gemacht hat für den Wettbewerb. Dazu muss man wissen, dass Lego vollständig in der Hand einer Eigentümerfamilie ist, der Familie Kirk Christiansen, dass damit also wirklich ein familiengeführtes Unternehmen hier vorliegt, das aber eben sich offensichtlich sehr stark schon an Renditezahlen an der Steuerung auch orientiert. Vielleicht als kleiner Hintergrund nochmal, der vorherige CEO hatte wirklich massiv Mitarbeiter eingestellt. Ende 2016 gab es 19.000 Mitarbeiter im Lego-Konzern. Ende 2017 hatte man die Belegschaft dann drastisch um 8% auf 17.500 Mitarbeiter reduziert, weil eben ersichtlich wurde, dass der Umsatz schrumpfte und dass damit die Position und die Rendite von Lego gefährdet war.
Dann lass uns doch mal ein bisschen gucken, was das Kernprodukt von Lego ist, dass wir so eine Idee bekommen, wie Lego sich heute aufstellt und welche Produktwelten wir heute für Lego vorfinden. Also das Kernprodukt selber ist der Stein, also dieser klassische Lego-Stein, den alle kennen, mit den Noppen obendrauf. Und interessant ist, dass dieser Stein seit 1963 kompatibel hergestellt wird. Das heißt, also alle Steine, die seit 63 produziert wurden, sind miteinander zu kombinieren. Wahrscheinlich macht das auch genau die Faszination aus, die Lego einfach ganz zentral transportiert, dass sie einfach unendliche Möglichkeiten haben. Wir hatten diesen Begriff gerade mit den Endless Possibilities, weil der Stein einfach über Jahrzehnte wirklich in einer ähnlichen Form produziert wird und ich mir immer wieder neue Sachen daraus bauen kann. Die Diskussion rund um die Schutzwürdigkeit dieses Steins wird durchaus auch, glaube ich, einige bekannt sein. Darf man nun einen Lego-Stein produzieren und was Vergleichbares herstellen, was mit Lego kompatibel ist? Und da gab es lange rechtliche Streitereien drum und in 2010 ist vom EuGH beschlossen worden, dass der Stein selber als schutzwürdiges Element nicht Teil der Lego-Marke ist. Das heißt, diese lange geführte Diskussion, ob es Wettbewerbsprodukte geben darf, ist somit geklärt. Das heißt, wir finden heutzutage ganz rechtlich legal Produkte vor, die wir mit Lego-Steinen kombinieren können. Und deswegen ist die Konkurrenz, die aus den Billiganbieterstaaten, gerade aus dem asiatischen Raum kommt, deutlich gestiegen. Was aber, du hast es gerade angesprochen, den Umsatzzuwächsen in den letzten Jahren durchaus nicht entgegengestanden hat, sondern Lego hat auch zeigen können, dass sie eine gute Performance hinbekommen haben. Kleine Anekdote am Rande, die bekannten Lego-Figuren sind gerade 40 Jahre alt geworden, also seit 40 Jahren wird Lego kombiniert mit diesen Figuren. Und anfangs waren die Figuren sehr stark auf gleiche Gesichtszüge ausgelegt. Und wer heute mal Lego-Produkte sich anschaut, wird merken, dass ganz viel Produktdifferenzierung über die Gesichtsausdrücke der Figuren gemacht wird. Wir werden noch darüber sprechen müssen, ob wir bei Lego vielleicht das Thema sehen, dass die Produktausdifferenzierung vielleicht ein bisschen groß geworden ist. Die Figuren selber sind Bereiche, wo man das durchaus machen kann, weil wir einfach ohne große Produktanpassungen außer dem Aufdruck der Gesichtszüge die Figur individualisieren kann. Und das macht Lego heute relativ stark. Wenn wir uns die Produkte anschauen, wie sie klassifiziert sind, dann verkauft Lego heute auf der einen Seite sehr stark eigene Sortimente. Das heißt Produktwelten, die selber generiert werden. Das sind so Produktwelten wie die klassisch bekannte Lego City-Reihe, wo dann Feuerwehr, Flughäfen und andere Produkte verkauft werden. Auch die Lego Technik-Reihe, auch die Lego Creators-Reihe, wo dann aus einem Lego-Element oder einem Lego-Packung verschiedene Sachen gebaut werden können. Aber auch zum Beispiel Ninjago, was sich schon so ein bisschen auch als eigene Marke etablieren konnte, ist eine Lego-Eigenproduktion. Das heißt also, Lego schafft es, sowohl eigene Sortimente an den Mann zu bringen, aber, jetzt wird's interessant, Lego schafft es auch, über Lizenzsortimente relevante Umsatzgrößen zu erzielen. Und gerade die Produktreihen rund um Star Wars, Harry Potter und Pirates of the Caribbean, allesamt Lizenzprodukte von bekannten Kinofilmen, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Umsatzwachstum in den letzten Jahren auch erzielt werden konnte. Und gerade rund um die Erscheinungstermine der neuen Kinofilme kann Lego regelmäßig auch gewisse Umsatzentwicklungen prognostizieren, die sich sehr positiv zeigen. Vielleicht aber auch ein Thema, über das man nachdenken muss, ob nicht gewisse Abhängigkeiten entstehen, die daraus eine Gefahr werden lassen. Daneben gibt es dann eigene Filme. Das heißt, Lego schafft es auch sowohl mit den Lego-Figuren Filme herzustellen. Das sind jetzt ja die beiden Filme gewesen, wo Lego-Figuren noch in einem, glaube ich, New York unterwegs waren. Aber auch schon das eigene Lego-Produkt Ninjago ist in Filmadaption erschienen und kann dafür sorgen, dass Lego auch anders erlebt werden kann. Nicht nur im Kinderzimmer, sondern als Familienevent im Kino und einfach ganz andere Kundengruppen ansprechen. Dazu passt natürlich sehr gut auch das Thema Merchandising. Das heißt, Lego produziert heute nicht nur den bekannten Stein, sondern ganze Produktwelten drumherum. Ob das Textilien sind, ob das Goodies sind, ob das Gadgets sind. Ganz viele Welten, die mit angeboten werden können. Ein Thema, wo Lego gerade versucht Fuß zu fassen, ist das Thema Digitales. Weil durch die Digitalisierung natürlich viele Kunden, gerade junge Kunden auch von digitalen Medien natürlich interessiert, abgezogen werden. Wie kann Lego dagegenhalten? Unter anderem mit der Mindstorm-Serie. Das ist eine Roboter-Serie, wo man aus Lego-Stein einen Roboter baut, der dann digital gesteuert und programmierbar ist. Tolles Produkt, sehr hochwertig, aber aktuell mit Verkaufspreisen von um bei 320, 350 Euro auch durchaus im Vergleich zu den Produktpreisen, die Lego sonst immer zeigt, sehr an der oberen Kante angesiedelt. Und deswegen muss man schauen, ob diese Produkte eine wirklich große Marktdurchdringung erreichen können. Technisch qualitativ hochwertig sind sie und haben dementsprechend auch eine Chance, Kunden zu begeistern. Man kennt vielleicht noch Lego Education, dass Lego auch genutzt wird, um in Grundschulen, in Kindertagesstätten oder auch in höheren Schulen Situationen nachzustellen. Das wird sogar mittlerweile so weit gezogen, dass wir bei Lego über sogenanntes Serious Play reden. dass vielleicht rund um Design-Thinking-Prozesse mit Lego-Steinen Prototypen gebaut werden, dass mit Lego Führungskräfte trainiert werden. Also auch dafür taugen die Steine. Und letztes Geschäftsfeld, was aber jetzt Lego nicht mehr als zentrales Kernelement unter eigener Regie führt, sind die bekannten Legoland-Parks. Aktuell gibt es unter dem Namen 8 Parks, die weltweit geführt werden. In Deutschland in der Nähe von Ulm bei Günzburg. Diese sind mittlerweile zwar im Management der sogenannten Merlin Entertainment Group, die auch andere Parks managt und transportiert. Aber auch da ist der Markenname Lego das zentrale Zugpferd und sorgt dafür, dass die Kunden wirklich mit Interesse und Lust das Produkt konsumieren und auch wieder zum Produkt hingeführt werden durch das Erlebnis, was ich offline haben kann. Was findet sich an sonstigen Aktionen, die man auch so vielleicht als Ergänzung hinzupacken kann? Vielleicht kennt der eine oder andere Zuhörer die verschiedenen gemeinsamen Bauen-Aktivitäten in den Lego-Stores. Es gibt ja eine eigene Lego-Retail-Struktur, die von Lego zentral bespielt wird. Da wird einmal die Woche dann ein gemeinsames Bauen angeboten. Für kleine Beteiligungsbeträge werden dann kleine Sets bereitgestellt, die unter Anleitung gebaut werden. Es gibt natürlich auch Wettbewerbe unter den Lego-Fans, unter den Lego-Nerds, Dinge zu bauen. Lego-Fans werden eingeladen, als Co-Creator wirklich neue Sets zu kreieren. Und aktuell zeigt sich auch so eine bestimmte Liebhaber-Ecke, die bei Lego herausgeprägt wird, dass einfach Produkte entwickelt werden, die vielleicht auch ältere Zielgruppen ansprechen. Und vielleicht somit einer der momentan lustigsten Auswüchse dort ist, dass ein Bugatti Chiron, dieses 1000 PS-Auto, als Lego-Modell angeboten wird. Kann man für rund 400 Euro erwerben, hat dann knappe 3600 Teile. Aber das wird auch so auf die Spitze getrieben, dass sogar ein Bugatti Chiron 1:1 in Lego nachgebaut existiert, der natürlich ein gewisses Tragegestell benötigt, damit es auch vom Gewicht her ausgehalten wird. Und dieser Bugatti Chiron in Lego-Form ist sogar fahrfähig und kann bis zu 20 km/h fahren. Das heißt, also man kann sehen, Lego ist ein Produkt, das sowohl vom kleinsten Kunden angefangen bis hin zu wirklich Lego-Nerds und wirklich Fan-Experten sich entwickelt hat. Und deswegen glaube ich auch ein sehr spannendes Unternehmen, was auch weiterhin sich lohnt zu beobachten.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Ja, Lego ist ein familiengeführtes Unternehmen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute im Theoriecheck mit der wertorientierten Unternehmensführung auseinandersetzen. Wertorientierte Unternehmensführung, eigentlich ein Konzept, was Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre aus den USA kam. Alfred Rappaport hat es mal eingeführt. Dabei geht es darum, Investitionen im Hinblick auf ihre wertschaffenden Charakter für das Unternehmen zu beurteilen. Das hat man dann recht schnell auf ganze Unternehmen und die Unternehmensführung übertragen und hat eben versucht, Unternehmen wertorientiert, das heißt Werte schaffend für das Unternehmen, für den Unternehmenswert, zusätzliche Werte schaffend zu steuern und ein Steuerungskonzept entsprechend abzuleiten. Das ging dann so weit, dass es zunächst in den USA eine große Welle war und dann die dann auch nach Europa überstappte. Seit 2000 in etwa ist das ein großes Thema in europäischen Großkonzernen, insbesondere den kapitalmarktorientierten Konzernen geworden, wo man also versucht, Unternehmen wertorientiert zu steuern und für die Shareholder in diesem Fall, also die Aktionäre, zusätzlichen Wert zu schaffen. Da gibt es dann eine ganz spannende Diskussion. Schaffe ich jetzt hier wirklich nur Werte für die Aktionäre und vergesse dabei die übrigen Stakeholder des Unternehmens, also diejenigen, die ansonsten berechtigte Interessen haben, wie Kunden, Lieferanten, der Staat oder ähnliche? Oder konzentriere ich mich eben hier rein auf den Shareholder, so wie dieses Konzept es vorsieht? Rappaport hat dazu sicherlich auch zutreffend gesagt, naja, wenn ich mich um den Aktionär kümmere und Werte für den Aktionär schaffe, dann werde ich automatisch auch die anderen Stakeholder und ihre Interessen in gewisser Weise berücksichtigen, weil der Lieferant ja zum Beispiel Interesse daran hat, dass er nachhaltig eine Lieferbeziehung eingeht und entsprechend bezahlt wird oder der Kunde eben langfristig einen Service für seine Produkte bekommt. Und das ist kein Widerspruch zu dem, was dieses Konzept der wertorientierten Unternehmensführung vorsieht. Wenn man das jetzt mal ein bisschen genauer betrachtet, dann ist es mittlerweile so, dass Unternehmen in diesem Konzept mit gewissen Spitzenkennzahlen agieren und versuchen, diese Wertschaffung oder Wertvernichtung, die ja auch eintreten kann, entsprechend zu messen. Wert wird dabei geschaffen nach dem Konzept des EVA, des Economic Value Added, das wir heute mal hier rausnehmen wollen. Wenn das Ergebnis des Unternehmens größer ist als die Kapitalkosten, die für das investierte Kapital anfallen. Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, die Investoren eines Unternehmens haben gewisse Renditeerwartungen. Das heißt, Fremdkapitalgeber wollen einen gewissen Zins für das Risiko als Vergütung, dass sie dem Unternehmen Geld leihen. Aber dieser Zins ist jetzt nicht so hoch wie die Renditeerwartungen, die die Eigenkapitalgeber haben, weil Fremdkapitalgeber ja Sicherheiten bekommen für Kredite und ähnliches. Also insofern ist der Zins noch eher moderat ausgeprägt. Eigenkapitalgeber dagegen geben ihr Kapital unbefristet ins Unternehmen und tragen eben auch das Risiko des Totalverlustes. Insofern sind ihre Renditeerwartungen erfahrungsgemäß höher. Man kann das über theoretische Modelle wie das CAPM, das Capital Asset Pricing Model, entsprechend auch berechnen und nachweisen, dass in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Renditeerwartungen der Anteilseigner vorherrschen. Wenn wir das jetzt mal auf Lego übertragen und mal gucken, wie ist das Ganze hier eigentlich ausgeprägt, dann ist erstmal ganz spannend, dass Lego als familiengeführtes Unternehmen eben mit diesem EVA-Konzept offensichtlich steuert und das als einen Key Performance Indicator angibt, als also eine der wesentlichen Steuerungsgrößen, die der Konzern hat. In den letzten Jahren hat Lego sehr viel Wert geschaffen für das Unternehmen. Die EVAs, die absoluten Wertbeiträge, also das, was an zusätzlichem Wert über die Renditeanforderungen der Investoren hinaus geschaffen wurden, sind sehr hoch. In 2017 zum Beispiel wurde ein zusätzlicher Wert, absolut gesehen, von 1,2 Milliarden Euro geschaffen. In den Jahren davor war es sogar noch mehr, also die Werte waren noch mal höher als in 2017. Wenn wir uns jetzt das ein bisschen genauer anschauen und auch mal die Finanzierungsstruktur von Lego mit einbeziehen, die hier eine wichtige Rolle spielt. Lego als Familienunternehmen hat einen Eigenkapitalanteil 2017 von 69%. Das heißt, nur 31% Kapitals des Unternehmens sind Fremdkapital. Diese Kennzahl ist gegenüber den Vorjahren sogar noch gestiegen. 2016 war die Eigenkapitalquote 67%, 2015 nur 64%. So, also insofern in den letzten Jahren hier nochmal deutlich Eigenkapital aufgebaut und eben Wert fürs Unternehmen auch geschaffen. Aber man sieht eben auch in 2017 durch den Umsatzrückgang und den Ergebnisrückgang einen Rückgang auch in diesem Economic Value Added, der hier von Lego entsprechend ausgewiesen wird. Das heißt, der Wert, die Wertschaffung oder Schöpfung für die Aktionäre, für die, in diesem Fall die Familie Christiansen, ist eben niedriger ausgefallen. Das kann man zumindest versuchen, so grob zu berechnen aus dem Jahresabschluss, den Lego vorlegt, der nach den International Financial Reporting Standards erstellt ist. Und dann sieht man eben, dass die Renditeerwartungen der Eigen- und Fremdkapitalgeber bei Lego irgendwo zwischen 7 und 8,5% in etwa liegen, was eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eine relativ moderate Größe ist, weil eben die Eigenkapitalquote sehr hoch ist, sind ansonsten eigentlich deutlich höhere Renditeerwartungen und damit auch gewichtete Kapitalkosten letztlich hier zu erwarten gewesen. Aber offensichtlich ist die Familie in ihren Erwartungen doch eher moderat, was man eben häufiger auch bei familiengeführten Unternehmen sieht. Was allerdings ganz spannend ist, als Reaktion auf den Umsatzrückgang 2017 sieht man jetzt eine deutliche Rückführung der Investitionen bei Lego, die also um etwa 1,5 Milliarden dänische Kronen, das sind etwa 200 Millionen Euro, sinken. Ja, das heißt, man versucht jetzt also diese Kennzahl EVA auch dadurch zu beeinflussen, dass Investitionen zurückgeführt werden, weil letztlich dieser EVA eben auch abhängt vom investierten Kapital, das sich eben entsprechend verzinsen soll mit den gewichteten Kapitalkosten. Und der andere Effekt, der da klar raus ersichtlich ist, ist natürlich der Wechsel des CEO. Der vorherige CEO hatte massiv Mitarbeiter aufgebaut, Kosten erhöht auf Grundlage des vorher langjährig anhaltenden Wachstums. Und diese Erwartungen an weiteres Wachstum haben sich eben nicht erfüllt. Und insofern musste der CEO seinen Sessel räumen, wo man eben auch klar sieht, diese Spitzenkennzahl hier und die daneben auch andere Kennzahlen, also Renditekennzahlen, haben offensichtlich natürlich ihre Wirkung auch in der Familie Christiansen gezeigt und haben eben letztlich dazu geführt, dass der CEO ausgewechselt wurde.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Spannende Analyse, Hans-Jürgen, klasse. Jetzt lass uns doch mal zu den Überlegungen kommen, wo wir Chancen, Risiken und Herausforderungen für Lego sehen, um auch jetzt sowohl die Kennzahlen wie aber auch so das Konzept inhaltlich ein bisschen einordnen zu können. Und ich möchte mal anfangen, dass ich glaube, Lego hat einfach die große Chance, dass sie als, ich nenne das mal, All-Time-Favorite-Spielzeug wirklich über viele Trends erhaben sind und deswegen einfach auch eine gewisse Eigenkonjunktur schaffen kann, die dafür sorgt, dass das Produkt selber für die kaufende Kundschaft, ob das nun für die Kinder oder auch für vielleicht später mal als zahlungskräftigere Kunden das Thema ist, dieses Produkt wird einfach auf lange Sicht hin attraktiv bleiben und wird davon auch ganz zentral profitieren können. Und das zeigt sich auch sehr stark, wenn man heute mal sowohl im Online-Shop wie auch in den einzelnen Shops vor Ort schaut, dass die Produktauswahl sich heute sehr stark sowohl nach Einkaufsanlässen differenziert. Das heißt, ich finde heute Produkte vor, die in den niedrigen Preisklassen sich bewegen, die so für kleine Mitbringsel taugen, die ein Mitnehmartikel auch sein sollen. Ich finde Produkte vor, die in Preisregionen von 10 bis 15, 20 Euro sind, klassische Geschenke für Kindergeburtstag. Ich finde Produkte vor, die in den 50er, 70er, 100er Euro Klassen sind, wo natürlich auch dieses große Geschenk für Weihnachten, für Kindergeburtstage. Aber ich hatte vorhin dieses Beispiel des Bugatti Chiron schon angebracht. Ich finde auch Produkte, die für wirkliche Nerds gedacht sind. Wo wirklich, du hattest auch den Millennium Falcon angesprochen, wo wirklich Produkte für Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Euro angeboten werden, die sowohl aus Lego-Sicht heraus einfach marken- und imagebildend sind, die aber auch für den Fan wirkliche einen ikonischen Status erreichen können. Und deswegen ist die Möglichkeit, sowohl mit den kleinen wie auch den großen Fans eine Beziehung aufzubauen, die deutlich über das normale Maß der Produktbeziehung hinausgeht, wirklich gegeben. Und da hat Lego einfach von der Produktidee, vom Kernprodukt her, eine hervorragende Ausgangssituation.
Auf der anderen Seite sieht man ja jetzt 2017 ein wirklich abruptes Anhalten quasi des Umsatzwachstums und einen Umsatzrückgang, was natürlich als Risiko zu sehen ist. Diese Wachstumsraten, die wir über die letzten 10 Jahre, im Grunde seit 2004, wächst der Umsatz von Lego stetig, die wir hatten, die sind jetzt plötzlich gestoppt worden. Da muss man natürlich sich fragen, was sind eigentlich die Ursachen dafür? Also inwieweit hat Lego vielleicht es nicht geschafft, mit seinem Produktprogramm hier die aktuellen Trends und Bedürfnisse auch der Kunden zu treffen? Und das andere ist eben, inwieweit sind vielleicht auch einfach Marktveränderungen vorhanden, denen Lego eben jetzt hier noch nicht gerecht
wird. Die Reaktion könnte natürlich darauf sein, dass Lego jetzt auch gerade mit der starken Expansion Richtung Asien darauf reagiert. Weil wenn wir in Asien einfach jetzt eine wachsende Mittelschicht haben und allein so diese Zahlen, die immer kolportiert werden, wie groß die Mittelschicht in China allein wird, vielmals so groß wie die Mittelschicht in ganz Europa, dann werden sich da einfach Möglichkeiten eröffnen, die Lego auch versucht zu nutzen. Aktuell wird gerade der zweite Flagship-Store in Shanghai eröffnet. Letztes Jahr ist die erste Fabrikationsanlage in China eröffnet worden. Also der Fokus auf die asiatischen Märkte ist bei Lego klar zu erkennen. Aber die Markenbekanntheit, die Lego da erst aufbauen muss, das wird eine Zeit lang dauern, das wird Investitionen mit sich bringen. Das wird strategisches Vorgehen einfach auch benötigen. Da wird Lego eine ganze Zeit lang brauchen, bis man so eine Richtung bekommen kann.
Wenn wir nochmal auf die Produktionsseite schauen, haben wir noch ein anderes Thema. Flexibilisierung der Produktion. Lego hat gerade bekannt gegeben, dass sie 19 Millionen Euro in ein 3D-Druck-Startup investiert haben, zusammen mit Black & Decker, wo man hier also letztlich eine Flexibilisierung der Produktion anstrebt, über die neue Technik 3D-Druck flexibler, schneller, unterschiedliche Produkte herzustellen, damit letztlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben oder wettbewerbsfähiger noch zu werden.
Man könnte ja Lego gleich anfangen, auch den digitalen Druck bereitzustellen, damit die Kinder sich ihre fehlenden Stellen zu Hause ausdrucken. Das wollen sie nicht aktuell, ist auch in der Pressemitteilung erwähnt. Aber ich glaube, man kann schon zeigen, dass Digitalisierung jetzt zumindest erstmal auf der Seite des Geschäftes selber in Operations genutzt wird. Ob Digitalisierung jetzt im Bereich der digitalen Spielwaren kommt. Ich hatte vorhin das Beispiel des Mindstorm Roboter Evolution Stufe, glaube ich, 3 angesprochen, der mit 300 plus Euro doch durchaus in einem höheren Bereich sich bewegt. Wie schafft es Lego, da auch gegenzuhalten? Weil natürlich digitale Spielwaren heute Kinder sehr stark auch faszinieren. Und heute findet man auf der Lego-Seite im deutschen Umfeld genau den Hinweis auf 2 Apps, die von Lego bereitgestellt werden. Das ist in einer Zeit, wo eigentlich jedes Kind ab dem Alter von 9, 10 Jahren mit dem Smartphone sich umgibt, ist es durchaus wenig. Und vielleicht kann man da den Sprung schaffen, dass einfach digital aufgewertete Lego-Tools und auch die Möglichkeit, schöne Sachen auch über digitale Medien hinzubekommen, einfach Lego sich weiter zeigen kann. Ich denke, da ist ein Weg, der zu finden sein muss. Was noch ergänzt werden kann bei diesem Thema der Herausforderung ist, wenn wir schon auf der einen Seite merken, dass wir abhängig sind von Veränderungen Richtung des digitalen Geschäftsfeldes, ist auch die Abhängigkeit, die Lego hat von Dritten durch das Lizenzmodell eine ganz klare, das heißt Risiko, das adressiert werden muss. Weil so schön, wie man sich freut, wenn der Star Wars Film in den Kinokassen gut funktioniert und daraufhin dann viele Kunden auch Lust haben, sich die Lego Produkte zu dem Film zu kaufen, ist automatisch auch die andere Option natürlich mitgekauft. Lass den nächsten Pirates of the Caribbean Film floppen, dann wird das ganze von Lego vorproduzierte Produktsortiment in den Legern liegen bleiben. Die Kunden werden es nicht abfragen. Und unter anderem einer der Aspekte, der diskutiert wird, warum der Lego-Umsatz zurückgegangen ist im jetzt abgelaufenen Jahr gerade, ist, dass einfach Überhangware verkauft werden musste mit hohen Abschlägen. Das heißt, also auch da zeigt sich durchaus, dass scheinbar die Produktentscheidungen nicht immer auf den Punkt sind. Und deswegen ist die Abhängigkeit von Lizenzangeboten durchaus attraktiv, weil es viel bringen kann. Aber ich habe entsprechend auch Gefahr dabei, die eine große Relevanz haben kann für mich.
Gut, ja, dazu passt als Letztes vielleicht noch, dass die Bedeutung des stationären Handels sich natürlich auch im Spielwarensegment weiter ändert. Hier wird prognostiziert, dass der Umsatz im stationären Handel, der im Moment noch bei etwa 70-80% irgendwo liegt, sich in den nächsten Jahren um 5% reduzieren wird. Das heißt, es wird mehr über die Online-Kanäle verkauft werden. Lego tut das heute schon. Man kann also auf der Website von Lego die Spielwaren entsprechend kaufen. Inwieweit das jetzt natürlich dann später Auswirkungen auf Margen und ähnliche Dinge hat, muss ich erst zeigen.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Lass uns zur Bewertung kommen. Eigentlich ja, wenn wir so wollen, echt ein cooles Produkt, oder?
Auf jeden Fall.
Und wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich eine weltweit geschätzte Marke haben, die ja wirklich, du hast diesen Markenwert angesprochen, viel, was wäre das für andere Marken, dann zeigt sich eigentlich ein Markenwert, der auch in vielen Richtungen wirklich auch genutzt werden kann. Deswegen steht da Lego mit dem Produkt wirklich schon hervorragend da. Und ich glaube, da kann man sich auch aus Produktseite heraus wahnsinnig viel zu überlegen.
Ja, wir haben aber natürlich auch so ein paar Dinge, die vielleicht im Moment nicht so gut laufen für Lego. Wir haben das Thema, was wir schon angesprochen haben, gesättigter Märkte, also Marktveränderung. In den USA und Europa, was sehr wichtige Märkte nach wie vor für Lego sind, geht man im Moment nur für die nächsten Jahre von einem Umsatzwachstum von etwa 1% pro Jahr aus. Das heißt, man setzt viele Hoffnungen aus Asien und auf das große Wachstum, was dort entstehen soll, und kann natürlich nur hoffen, dass jetzt nicht politische Gegebenheiten zum Beispiel dem entgegenstehen.
Wir hatten das Thema der Abhängigkeit von Dritten schon angesprochen, von Lizenzprodukten als Beispiel, von Kinofilmen. Und die Veränderungen, die wir im Mediennutzungsverhalten gerade feststellen können, Thema Streamingdienste, Kino ist durchaus nicht mehr das Medium, was als Leitmedium für viele Themen wirklich funktioniert. Natürlich haben wir bei Star Wars und bei Harry Potter und Pirates of the Caribbean wirklich die ganz großen Marken, aber das sind alles Marken, die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und man kann jetzt nicht sagen, dass da wirklich große, über das Kino geprägte Marken nachgekommen sind, die für Lego als Partnerschaft taugen. Und deswegen ist sowohl die Entwicklung von Ninjago ein schönes Beispiel, wie es aus eigener Kraft funktionieren kann, aber wo kriege ich das zweite Standbein her, dass wirklich große im Kino von vielen Millionen Menschen wirklich geliebte Marken geschaffen werden, die ich mit meinen Produkten unterstützen kann. Also da sehe ich durchaus eine große Herausforderung, wie schaffe ich den Lizenzbereich, der große Bedeutung hat, wie schaffe ich den wirklich weiter oben zu halten.
Ja, und ich glaube, wir können jetzt einfach für das Jahr 2018 einfach noch ein Stück weit abwarten oder müssen noch ein Stück weit abwarten, wie sich das Jahr entwickeln wird. Die Halbjahresergebnisse von Lego waren okay, also es gab wohl keinen weiteren Umsatzeinbruch bisher, aber ganz entscheidend wird natürlich das Weihnachtsgeschäft dieses Jahres sein. Da wird sich dann eben zeigen, ob Lego wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren kann, jetzt schon in 2018, oder ob das Unternehmen doch eher erst einmal stagniert und wie dann letztlich die weitere Entwicklung sich zeigen wird, das bleibt abzuwarten.
Wunderbar, Hans-Jürgen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir, Thorsten, für den spannenden Podcast, glaube ich.
Wir danken Ihnen fürs Zuhören, freuen uns über die Bewertungen auf den üblichen Plattformen und wünschen Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.